Was wäre, wenn wir mit dem Fahrrad ohne Stopp über die Promenade fahren könnten und der Elektrobus das schnellste Verkehrsmittel in der Stadt wäre? Was wäre, wenn mehr Plätze in Münster keine Parkplätze für Autos, sondern kleine Oasen für uns Menschen würden? Probieren wir es doch einfach mal aus.
Move, Münsters Mobilitätspodcast.
Wie fahre ich zum Einkaufen? Wie bringe ich meine Kinder weg? Wie verbringe ich meine Freizeit? All diese Fragen gehen sehr stark in das Jeden-Tag-Erlebnis der Menschen ein und sind deswegen auch besonders sensibel, weil die Menschen es sofort mitkriegen. Die Betroffenheit ist eine andere.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Münsters neuem Mobilitätspodcast. Ich bin Anja Bruckner und ich treffe mich mit ganz verschiedenen Menschen aus Münster. Die entscheidende Frage dabei: In was für einer Stadt wollen wir leben und uns bewegen? Dieses Mal habe ich Antonia Graf getroffen. Sie ist Juniorprofessorin für Global Environmental Governance am Institut für Politikwissenschaft der Uni Münster. Sie forscht unter anderem zu Themen wie Energie und Mobilität, zur nachhaltigen Entwicklung und auch zur Akzeptanz der Energiewende. Da wird auch schnell klar, Mobilität ist mehr als einfach nur der Verkehr auf der Straße.
Frau Graf, erstmal vielen Dank, dass ich kommen durfte in Ihr Büro. Es sind alte Gefühle wieder hochgekommen heute. Ich habe ja auch mal hier studiert damals.
Ja, Sie kennen sich hier aus.
Ein bisschen, ja genau. Ist aber schon lange her. Aber heute sind wir hier, um zu sprechen auch über die wissenschaftliche Perspektive. Und das ist unglaublich viel. Was ist gerade der aktuelle Stand eigentlich der Forschung?
Ja, der aktuelle Stand würde den Rahmen hier auch sprengen. Ne? Also kann man auch auf unterschiedliche Punkte gucken. Ein Punkt, auf den man im Thema Mobilität schauen kann, ist, dass der Mobilitätssektor halt ein enormer CO2-Emittent ist. Und in diesem Bereich läuft es im Rahmen der Energiewende leider nicht gut. Während die anderen Bereiche ganz guten Fortschritt machen, ist es in diesem Bereich so, dass die Emissionen eher steigen, als dass sie sinken. Das heißt, wenn man eine Energiewende machen möchte, um Ressourcen zu schonen, weil wir halt keine fossilen Brennstoffe mehr benutzen können und wollen, oder weil wir dem Klimawandel entgegentreten wollen, aber vor allem auch, um lebenswertere Städte zu erhalten, in denen es vielleicht etwas grüner ist, etwas kühler ist, etwas entspannter zugeht, da muss man halt an diesen Bereich ran. Und die Verkehrsversuche in Münster sind halt ein Bestandteil von dieser größeren Transformation.
Wenn jetzt die Emissionen zunehmen, liegt es daran, dass die Firmen oder die Unternehmen mehr ausstoßen, oder ist das eine Geschichte, die auch jeder Einzelne von uns sich auf die Fahne schreiben muss? Also liegt es auch am eigenen Verhalten?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also natürlich geht es nicht, wenn man nicht im Bereich Industrie und vor allen Dingen auch Logistik, wir haben ja durch Corona ungeheuer zunehmende Lieferverkehre, wenn man nicht an diesem Strang auch zieht. Nichtsdestotrotz sind die Zahlen, die durch den motorisierten Individualverkehr verursacht werden, doch auch erheblich. Das heißt, das eine tun, das andere nicht lassen.
Das klingt ja schon so ein bisschen durch, dass Ihr Themenschwerpunkt sich also nicht nur auf Mobilität bezieht, sondern Sie müssen wahrscheinlich auch so Sachen einbeziehen wie, was machen die Mieten in Münster? Viele ziehen ja raus, weil es hier zu teuer geworden ist. Das spielt ja alles dann irgendwie zusammen. Wie kriegen Sie das unter einen Hut?
Ja, mit viel Arbeit.
Ja.
Aber Sie haben das genau schon angesprochen und das kommt ja auch im Begriff der Mobilität zum Ausdruck. Ne? Also den Bereich des Verkehrs würden wir als den Bereich bezeichnen, der die Strecke von A nach B und die Mittel, die man dafür braucht, realisieren kann. Mobilität würden wir immer breiter sehen. Da würden wir eben solche Fragen wie die der Stadtgeografie mit hineinziehen. Ich finde es wichtig, dass man auch guckt, was für soziale Aspekte sind beim Thema Mobilität wichtig. Wir wissen, dass einkommensschwächere Schichten Mobilitätspolitiken schwerer entgehen können. Also wenn Sie zum Beispiel irgendwo eine City-Maut machen, dann sind einkommensschwache Menschen davon eher betroffen, als die, für die das nur eine weitere Ausgabe ist. Oder wir wissen auch, dass Leute mit geringerem Einkommen häufig in besonders belasteten Gebieten wohnen oder besonders schlecht angebunden sind. So, das potenziert sich halt. Und das muss man, denke ich, auch im Bereich von Mobilitätspolitik mit berücksichtigen, weil es da natürlich auch zu Unzufriedenheiten kommen kann, die dann Ressourcen bilden für Nicht-Akzeptanz von Politik.
Ja, das ist auch einer Ihrer Forschungsschwerpunkte mit, dass Sie sich auch anschauen, wie in der Bevölkerung der Klimawandel wahrgenommen wird, wie auch die Energiewende wahrgenommen wird, wie die Akzeptanz so ist. Wie ist da so der Stand im Moment?
Ja, auch das lässt sich schwer in einem Satz zusammenfassen. Was uns dabei interessiert, ist zum Beispiel dieser Aspekt der Umweltgerechtigkeit. Das ist das, was wir gerade eben schon mal kurz beschrieben haben, wenn einkommensschwache Schichten von bestimmten Sachen stärker betroffen sind als andere. Dann kommt hinzu, dass wir ein großes Interesse haben in der Bevölkerung, solche Themen zu verfolgen. Also wenn Sie an Fridays for Future denken, dann steckt da ein großes Interesse hinter von Menschen, ihre Zeit solchen Themen zu widmen. Und das ist natürlich für Politikwissenschaftlerinnen spannend, weil sie dann irgendwie gucken können, so was passiert da im Hinblick auch auf Demokratisierung zum Beispiel, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass beispielsweise in Frankreich mit den Gelbwesten die Ankündigung zur Erhöhung der Spritpreise enorme Proteste ausgelöst haben. Und natürlich ist es aus demokratietheoretischer Sicht sinnvoll, die Leute mitzunehmen. Und es ist auch im Hinblick auf die Implementation von Politiken sinnvoll, durch solche Prozesse keine Kosten zu verursachen, die dann dazu führen, dass bestimmte Sachen im Bereich Mobilität eben nicht gemacht werden können.
Und wie können wir die Leute mitnehmen oder wie kann Politik die Leute mitnehmen, dass Entscheidungen auch irgendwie nachvollziehbarer sind zum Beispiel?
Ja, gute Frage. Hängt, glaube ich, damit zusammen, wie die Menschen angesprochen werden, wie viel Zeit sie haben, um sich solchen Fragen zu widmen, wo dieses Thema rangiert zwischen ganz vielen anderen Fragen. Also wenn ich zum Beispiel mich nachhaltig ernähren möchte und dafür schon ganz viel Zeit drauf geht, dann ist meine Bereitschaft, mich um meine Mobilität zu kümmern, vielleicht geringer ausgeprägt. Ich glaube, man kann eine Reihe von Qualitätskriterien für Partizipation durchaus anführen. Also sind Prozesse zum Beispiel ergebnisoffen oder ist schon klar, was dabei rauskommen soll? Ist es ein eher auf Dauer angelegtes Verfahren, wo klar ist, es bricht jetzt nicht einfach ab, wir machen das zweimal und dann ist es vorbei?
Jetzt sind ja zum Beispiel die Verkehrsversuche in Münster komplett ergebnisoffen. Also die Stadt hat ja gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Das heißt, da steht ja überhaupt nicht fest, bleibt das so, wird es umgebaut oder machen wir alles wie vorher? Ist das so der richtige Weg, um die Leute dann mitzunehmen, mit ins Boot zu holen und nicht von vornherein zu sagen, so, ab morgen gilt übrigens Regelung B?
Absolut, weil Leute beteiligen zu wollen für ein feststehendes Ergebnis ist auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Dinge, die im Bereich Mobilität und Verkehr stattfinden, eine ungeheure Eingriffstiefe in den Alltag der Menschen haben. Wie fahre ich zum Einkaufen? Wie bringe ich meine Kinder weg oder hole sie wieder? Wie verbringe ich meine Freizeit? Wen kann ich treffen, wen kann ich nicht treffen? All diese Fragen gehen sehr stark in das jeden Tag Erlebnis der Menschen ein und sind deswegen auch besonders sensibel, weil die Menschen es sofort mitkriegen. Die Betroffenheit ist eine andere. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen sind natürlich mit Eingriffen in Infrastrukturen auch gehörige Kosten verbunden, die sehr schnell sehr hoch werden können. Zum einen und zum anderen sind sie auf Dauer angelegt. Infrastrukturen macht man ja nicht, um sie dann schnell wieder zurückzubringen, sondern man möchte dann ja auch eine, jetzt benutze ich das Wort selber mal im Kontext fremd, eine nachhaltige Lösung.
Es ist ja eigentlich, liegt es ja auf der Hand. Ne? Wir können jetzt nicht so weitermachen die nächsten 20, 30 Jahre, wie es bisher gelaufen ist. Das heißt, wir müssen doch alle irgendwie ein bisschen flexibler werden, oder?
Sie haben es selbst gesagt, ne? Es liegt auf der Hand. Also ich denke auch, wenn man guckt, was für ein Mobilitätssystem wir im Moment haben, dann ist es eines, das viele jahrzehntelang den motorisierten Individualverkehr privilegiert hat. Auch aus guten Gründen und mit interessanten Effekten auch. Ne? Also die historische Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne bestimmte Automarken in der Breite zu haben, wäre so sicherlich nicht möglich gewesen. Viele Erinnerungen, die fest zur Identität von bestimmten Familienerinnerungen gehören oder so, sind damit stark verbunden. Ne?
Nicht zuletzt haben ja manche Autos auch Namen. Also ja. Bei den Familien heißt dann irgendwie der Opel Corsa Manfred oder so.
Ne? Genau, ja. Das gehört irgendwie mit zur Familie. Nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt ja überlegt, wir möchten eigentlich eher eine Mobilität, die nicht auf die Verbrennung von fossilen Brennstoffen liegt und die vor allen Dingen nicht so viel Platz braucht. Und das Auto ist nun mal ein Verkehrsmittel, das ganz viel Platz braucht. Und ich glaube, es ist in den letzten Jahren einfach auch unglaublich viel dazu geforscht worden. Wir wissen, die stehen meistens rum. Der ruhende Verkehr in den Städten ist ein Problem. Die Flächen könnten wir anders nutzen. Es fehlt für andere Verkehrsmittel an Raum, um diese entsprechend einzubauen. einzubinden. So. Das heißt, wir haben den Umweltaspekt, wir haben den Flächenaspekt und der Gesundheitsaspekt spielt sicherlich auch noch eine Rolle, ne? Was die Emissionen angeht, die wir einatmen, aber auch was es heißt, sich an der Luft zu bewegen. Und diesen Aspekt, den Sie gerade eben angesprochen haben, mit dem, dass es ergebnisoffen ist, was die Verkehrsversuche machen und wie es die Bürgerin mitnimmt, das ist ja das, was wir in der Forschung als Reallabor bezeichnen würden, ne? Indem man genau hinguckt, was passiert da, indem man schaut, was wird da genau ausprobiert, wie wird das erlebt, lohnt es sich oder nicht, um dann irgendwie zu einer Entscheidung zu kommen.
Haben Sie da jetzt schon so Rückmeldungen bekommen? Wahrscheinlich noch nicht, ne?
Naja, wir haben die Rückmeldungen, die wir im täglichen Diskurs wahrnehmen, ne? In der täglichen Debatte wahrnehmen. So. Und die scheinen ja sehr unterschiedlich zu sein.
Ja, woran liegt das, dass das so unterschiedlich wahrgenommen wird?
Naja, also zum einen haben wir ja gerade den Punkt, dass es ein emotional besetztes Thema ist. Ich denke auch, dass diese Konsequenz, die der Entschluss, Verkehrsträger des Umweltverbundes stärken zu wollen, hat, einfach noch nicht bei allen angekommen ist und jetzt auch einfach Überraschung da ist. Aber wenn ich Verkehrsträger des Umweltverbunds stärken möchte, also den Fußverkehr, den Radverkehr, den ÖPNV, dann ist es nicht so, dass ich motorisierten Individualverkehr nach wie vor privilegieren kann. Im Gegenteil. Und wenn ich Privilegien abbaue, dann nehme ich natürlich Leuten erstmal was weg. In diesem Fall zum Beispiel den Raum, um dort ein Auto zu fahren. Das ist natürlich total frustrierend. Weil hier kommt genau diese Eingriffstiefe in den Alltag der Menschen zum Tragen. Die wollen ja auch nur zur Arbeit oder zum Einkaufen. Die haben ja die gleichen Aufgaben wie die anderen auch. Doch wenn die Strategie vorsieht, Verkehrsmittel des Umweltverbundes zu stärken, dann gehört das Autofahren unbequemer zu machen in der Stadt dazu. Und da ist es natürlich so, dass das Leute ärgerlich finden, verständlicherweise.
Also würden Sie auch sagen, es ist ganz normal, dass am Anfang es ein bisschen holpert, ein bisschen hakt und dass sich auch die Fronten erstmal ein bisschen unversöhnlich gegenüberstehen. Das ist so Teil des Prozesses?
Ja, ich würde sagen, das ist Teil des Prozesses. Das braucht natürlich alles ein Maß. Also ich würde jetzt nicht denken, dass aus total verhärteten Fronten es dazu führt, dass es sich wieder einpendelt, weil einfach Gras drüber wächst. Ich glaube, so einfach ist es dann nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber viele Beispiele im Bereich Mobilität dafür, wo erst eine große Aufregung war und jetzt ist es ganz normal. Also zum Beispiel Kindersitze oder Gurtpflicht. Also ich denke, wenn es gute Gründe gibt für eine Maßnahme, dass man die dann auch auf lange Sicht gut einbringen kann.
Sind Sie denn eigentlich persönlich, wenn Sie durch Münster fahren, immer mit so einer wissenschaftlichen Brille unterwegs?
Glücklicherweise nicht immer, weil ich mich auch auf den Verkehr konzentrieren muss, wenn ich unterwegs bin. Gerade wenn Münster voll ist und man ist mit dem Fahrrad unterwegs, dann finde ich, tut man auch recht daran. Mhm. Aber klar kriegt man, gerade wenn man versucht, Mobilität breiter zu denken, hier und da immer wieder auch Punkte mit, wo man dann Verbindungen zu dem hat, was man auch macht. Wenn ich zum Beispiel mir anschaue, womit Kinder so spielen, denke ich häufig, okay, wie verbreitet ist das Bobbycar? Ne? Also wann lernen Kinder, dass sie Fahrzeuge haben? Sehr, sehr früh. Ja. Das finde ich ganz spannend. Was gibt es irgendwie an Filmen oder auch an Büchern, die ein bestimmtes Verständnis auch von Mobilität transportieren? Und da ist man in einem Bereich, der nochmal auch so einen kulturellen Aspekt abhebt, der für uns auch total wichtig ist. Also wie werden soziokulturelle Verhältnisse vermittelt, die uns auch einfach bestimmte Dinge als ganz normal erscheinen lassen.
Fällt mir jetzt gerade spontan ein, Autowerbung zum Beispiel ist ja häufig damit verbunden, dass Autos so symbolisch stehen für die wahnsinnig große Freiheit. Man kann alles und überall und man fährt plötzlich mit einem Auto, das normalerweise für die Stadt gemacht ist, irgendwie über einen Canyon. Ist das auch ein Image-Ding?
Total. Absolut. Ich glaube, diese emotionale Aufladung und diese ideellen Faktoren, die da auch mit reinkommen, die werden natürlich in der Werbung potenziert dargestellt.
Warum gibt es denn eigentlich keine Werbung für Fahrräder? Habe ich noch nie gesehen, glaube ich.
Naja, den Fahrradhändlerinnen scheint es ja im Moment sehr, sehr gut zu gehen, wenn man den Zahlen glauben darf und den Wartezeiten, wenn man mal was repariert haben muss im Augenblick. Aber direkte Fahrradwerbung, so kann ich mich, glaube ich, wüsste ich, glaube ich, auch nicht. Marktlücke.
Ja, wir haben eine Marktlücke entdeckt, das sollten wir mal machen. Sie sind auch viel mit dem Fahrrad unterwegs, oder?
Ja, ich bin schon auch mit dem Fahrrad unterwegs, ja.
Fahren Sie mit einem guten Gefühl durch die Stadt?
Doch, ich fahre schon mit einem guten Gefühl durch die Stadt. Also es gibt auch immer mal, wer mal, weiß nicht, unter der Woche um 4:30 durch den Ludgeri-Kreisel gefahren ist, der weiß, dass es da hoch hergeht so, und die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer um den geringen Platz, der dort ist, ringen. Man sieht auch dann die Leute, die ihr Fahrrad neben dem Kreisel herschieben. Das finde ich ganz spannend. Und da würden zum Beispiel Radaktivistinnen, die wir uns durchaus auch zum Beispiel in der Doktorarbeit im Rahmen der Juniorprofessur hier angucken, sagen so, warum ist es das Fahrrad, das jetzt absteigen muss und außenrum schieben muss, während die Autos zweispurig in den Kreisel fahren? So, da würde man irgendwie sagen, so, das ist eine Dominanz. Da wird das System der Automobilität sehr, sehr deutlich. Klar, aber das führt jetzt auch nicht dazu, dass ich mich, wer weiß, wie unsicher fühle.
Und wollen wir zum Schluss mal gucken, was denn schon gut läuft, damit wir mit was Positivem schließen können, unser Gespräch. Wo ist Münster schon richtig gut aufgestellt?
Münster hat eine aktive Zivilgesellschaft, auf die es in diesem Bereich setzen kann. Münster hat einen Klimabeirat, der von vielen Kommunen als wünschenswert angesehen wird. Was die Radinfrastruktur angeht, ist Münster ganz vorne. Ich glaube, das ist auch allen klar. Hier wäre es schön, wenn es zu mehr, wenn wir von diesem Punkt gut gelaunt weitergehen könnten. Das läuft auf jeden Fall gut. Dann ist der Beschluss ja da, also der Beschluss der Klimaneutralität. Und wenn der Beschluss schon mal da ist, dann ist, denke ich, schon viel gewonnen.
Das ist ein schönes Schlusswort, Frau Graf. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Bogners.
MOVE, Münsters Mobilitätspodcast.